Es gibt viele Millionen Menschen, die sich eben bewusst für die Arbeit im Non-Profit-Sektor und damit auch im Schnitt niedrigere Gehälter entscheiden, weil sie im Gegenzug sich erhoffen, Sinn und Wirkung zu erfahren in dem, was sie täglich tun. Und das ist natürlich ein enormer Gewinn und auch Wert für die Gesellschaft. Diese intrinsische Motivation, die stabilisiert unsere Non-Profit-Organisationen, die sonst am Arbeitsmarkt eben kaum konkurrenzfähig wären. Aber das ist eben der entscheidende Punkt, die Motivation, die ist eben nicht unendlich belastbar.
Die NGO-Debatte. Ein Podcast von Viktoria Strachwitz und Michael Seberich.
In Deutschland arbeiten rund 3,7 Millionen Menschen hauptamtlich im Non-Profit-Sektor. Dazu kommen 27 Millionen Ehrenamtliche. Das ist ein erheblicher Teil des Arbeitsmarktes und unseres gesellschaftlichen Lebens. Und trotzdem behandeln wir diesen Bereich politisch oft wie ein Förderprojekt, als wäre er optional.
Wir wollen deshalb heute wissen, warum arbeiten Menschen dort? Warum bleiben sie, obwohl sie oft weniger verdienen? Und was passiert, wenn die politischen und finanziellen Rahmenbedingungen unsicher werden? Bei uns ist Professor Dr. Marlene Walk. Sie ist Professorin an der Fakultät für Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaften an der Uni Freiburg. Sie hat den Lehrstuhl für Public und Non-Profit Management.
In anderen Worten, sie erforscht den deutschen und den US-amerikanischen Non-Profit-Sektor mit einem Schwerpunkt auf den Mitarbeitenden, deren Motivation und auf Personalmanagement. Frau Professor Walk, oder wie wir uns jetzt gerade schon geeinigt haben, Marlene, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Zunächst einmal, stimmen unsere Zahlen?
Ja, also die Zahlen habt ihr gut recherchiert. Die erste Zahl kommt aus dem Civit Survey 23. Es ist allerdings spannend, wirklich nochmal hervorzuheben, dass die meisten unserer zivilgesellschaftlichen Organisationen eigentlich keine hauptamtlichen Beschäftigten haben. Nämlich wir sehen, dass lediglich nur 27% überhaupt bezahltes Personal haben. Die 27 Millionen Menschen, die du ja schon erwähnt hast, die sich freiwillig engagieren, sind wirklich beachtlich. Und hiermit kommen wir auf eine Engagementquote, die wir im letzten Freiwilligen-Survey bekommen haben von 36,7%. Das ist zwar ein bisschen weniger im Vergleich zu der vorherigen Welle in 2019, aber ich glaube im Kontext, dass wir auch die Pandemie zwischendurch hatten, doch wirklich bemerkenswert.
Warum arbeiten die Menschen im Non-Profit-Sektor, obwohl sie im privaten Sektor viel mehr verdienen könnten meistens?
Und ist das Idealismus oder ist das eine bewusste, rationale Entscheidung für dieses Engagement? Beziehungsweise für diesen Arbeitsplatz.
Ja, gut. Das sind natürlich zentrale Aufgaben oder zentrale Fragen in meinem Forschungsfeld. Wir sehen aus Studien, dass Mitarbeiter im Non-Profit-Sektor häufig sehr wertegetrieben sind und diese Werte eine hohe Wichtigkeit für die Personen haben. Das bedeutet, dass die Sinnhaftigkeit in der Arbeit ganz, ganz vorne steht oder auch die Wirkung, die man mit der eigenen Arbeit in der Gesellschaft haben möchte. Dass man vielleicht auch wirklich das Tun seiner Arbeit auch sehen will, an und mit den Menschen, mit denen man ja meistens im Non-Profit-Sektor arbeitet. Das heißt nicht, dass auf der anderen Seite das Gehalt keine Rolle spielt. Natürlich ist das Gehalt wichtig und es muss auch passen. Aber es ist eben nicht der einzige oder ausschlaggebende Faktor für die Entscheidung, im Non-Profit-Bereich zu arbeiten. Also deswegen würde ich jetzt nicht sagen, Michael, dass es irrational ist, sondern es ist schon eine rationale Entscheidung, aber halt eben nach einer anderen Priorisierung.
Mhm. Werte spielen quasi eine größere Rolle als Gehalt.
Ja, irgendwie schon. Und die Frage, ob die Menschen dann bleiben im Sektor, hängt wirklich auch von Rahmenbedingungen ab der Arbeit. Also wie ist die Arbeit vergütet? Ist die Vergütung fair? Gibt es professionelle Strukturen? Gibt es eigene Entwicklungsmöglichkeiten in der Rolle oder vielleicht auch in der Rolle hinaus im Non-Profit-Kontext? Wie ist die Wertschätzung? Also wir sehen schon, dass Werte allein eben nicht ausreichten. Die Organisationen müssen schon gucken, dass sie die Leute halten. Und das funktioniert nur, wenn man auf die Werte und auch auf die Motivationshaltung der Leute Acht gibt.
Hier nochmal einfach ganz kurz der Hinweis, das merkt man jetzt ja schon in diesem Gespräch, haben wir ganz viele Fakten, Daten etc. pp., Hinweise auf Studien, weil wir mit jemandem sprechen, der so ganz direkt aus der Forschung kommt. Und in den Shownotes finden sich am Ende dann natürlich auch für diesen Podcast nochmal die Quellen, wo man Sachen nachlesen kann. Also die Motivation im Non-Profit-Sektor ist nicht irrational, sondern einfach anders gewichtet.
Ja, das würde ich schon so sagen. Und das hat auch natürlich volkswirtschaftliche Implikationen, weil, wie wir ja eingangs gesagt haben, es gibt viele Millionen Menschen, die sich eben bewusst für die Arbeit im Non-Profit-Sektor und damit auch im Schnitt niedrigere Gehälter entscheiden, weil sie im Gegenzug sich erhoffen, Sinn und Wirkung zu erfahren in dem, was sie täglich tun. Und das ist natürlich ein enormer Gewinn und auch Wert für die Gesellschaft. Mhm. Diese intrinsische Motivation, die stabilisiert unsere Non-Profit-Organisation, die sonst am Arbeitsmarkt eben kaum konkurrenzfähig wäre. Aber das ist eben der entscheidende Punkt, die Motivation, die ist eben nicht unendlich belastbar. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf die Rahmenbedingungen, weil wenn diese eben wegfallen oder nicht gut sind, wenn die eigene Arbeit vielleicht delegitimiert wird, dann entscheiden sich Menschen auch anders und könnte dann gegebenenfalls ein Problem sein für viele Organisationen.
Jetzt fand ich total spannend, angesichts der Tatsache, dass Deutschland auch die Olympischen Spiele austragen will. Du hast anlässlich des Eurovision Song Contest 2025 in Basel Freiwillige interviewt und das Freiwilligenmanagement untersucht. Warum engagieren Menschen sich freiwillig bei einem Großereignis, für das sie überhaupt kein Geld bekommen? Es bindet sie nicht langfristig, das ist einfach so ein kurzer Ausflug.
Ja, total spannend. Also wir durften mit einer forschenden Gruppe gemeinsam von der Uni Basel und Uni Freiburg in Basel sein vor Ort und haben Freiwillige interviewt. Das deckt sich im Großen und Ganzen auch mit dem, was wir sowieso schon wissen von der Event-Freiwilligenforschung. Aber wir haben auch einige, sag ich mal, Eurovision Song Contest spezifische Dinge rausgefunden. Also was viele uns gesagt haben, war dieses Event einmal selber zu erleben, so once in a lifetime. Ne? Also ich habe jetzt die Möglichkeit, hier dabei zu sein und auch wirklich hautnah etwas mitzuerleben. Es gab aber auch andere Freiwillige, die gesagt haben, naja, ich bin Basler, ich bin Baslerin, ich möchte meiner eigenen Stadt auch was zurückgeben und setze mich dafür ein und bin auch dafür bereit, viele Tage in meiner Freizeit oder im Urlaub für die Stadt und für dieses Ereignis zu verbringen. Wir sehen auch soziale Motive, ne? Also ich will vielleicht auch Kontakte knüpfen, ich will neue Leute kennenlernen, ich will in der Gemeinschaft sein. Und dann gibt's aber auch eine Gruppe, die sehr, sehr pragmatisch ist und sagt, naja, vielleicht kann ich hier was lernen. Es geht bei dieser Gruppe um Kompetenzerwerb. Vielleicht kann man Einblicke in ein professionelles Event bekommen und da sich vielleicht gegebenenfalls auch was auf den Lebenslauf schreiben. Also relativ breite Motivationshaltung. Was wir auch sehen, ist allerdings, dass neben all diesen unterschiedlichen Motivationsfaktoren die Freiwilligen auch eine gewisse Erwartung an die Organisation ihres Einsatzes haben. Also, dass man einfach auch eine Erwartung hat an dessen, wie ist der Einsatz gemanagt und organisiert, so dass der dann auch reibungslos stattfinden kann.
Hatten die damals Probleme, Leute zu bekommen eigentlich? Oder wurden die überrannt?
Ja, also es war ganz spannend, weil die Organisation gesagt hat, die Freiwilligen müssen sich 10 Tage freinehmen dafür. Und 10 Tage, müsst ihr mal überlegen, an euren Urlaubskalender, das ist schon ganz schön viel, wenn man sich für 10 Tage irgendwie freischaufeln muss. Und da mussten die Organisatoren auch runterfahren. Also waren dann später nur noch 7 Tage, die sich die Freiwilligen verpflichten mussten. Und in diesem 7-Tages-Zeitfenster durften die auch flexibel eingesetzt werden, ne, in unterschiedlichen Schichten, die unterschiedliche Länge hatten. Es wurden genug gefunden, aber auch nur durch diese Veränderung von 10 auf 7 Tage.
Ah ja, okay. Gibt es denn Unterschiede zwischen freiwilligem Engagement bei einem Event wie dem European Song Contest und langfristigem Engagement in Vereinen oder Stiftungen?
Ja, total. Also dieser ESC-Event, sowas würden wir unter kurzfristigem Engagement beschreiben. Und das ist natürlich, wie du selber sagst, zeitlich sehr, sehr begrenzt. Also im Rahmen von so einem Event hat man eben wirklich sehr spezifische Aufgaben und es ist nach mehreren Tagen dann vorbei. Mhm. Wir sprechen hier in dem Fall von Event-Engagement, aber es gibt noch anderes kurzfristiges Engagement. Stellt euch vor, es kommt bei mir jedes Jahr die Anfrage, ob ich nicht beim Waffelstand des lokalen Sportvereins, in dem meine Söhne sind, helfen kann. Ne? Das ist so ein klassisches Beispiel. Ihr nickt alle. Also die WhatsApp-Anfragen kommen, ne? Und dann, das macht man halt. Ne? Mhm. Dieses kurzfristige Engagement bei einem Event oder den Waffelteig irgendwie vorzubereiten, das ist eben unverbindlich oder weniger verbindlich und zeitlich sehr, sehr begrenzt. Wenn wir uns jetzt aber langfristiges Engagement angucken, wie wir das in Vereinen und auch Stiftungen sehen, das erfordert eben eine höhere Verbindlichkeit und einfach eine längere zeitliche Verpflichtung. Ne? Also ich bin Übungsleiterin im Sport und ich mache das irgendwie einmal die Woche. Mein Sohn geht zu den Pfadfindern. Das sind auch Leute, die jeden Freitag da 2 Stunden auftauchen und mit den Kindern die Natur kennenlernen. Das ist so sind klassische Beispiele für langfristiges Engagement. Und wir sehen, jetzt nochmal zurück zu den Daten, die Michael, du schon erwähnt hast, wir sehen im Freiwilligen-Survey, dass es hier diese zeitliche Komponente eins mit der Gründe ist, oder dass Menschen auch sagen, ich schaffe das nicht mehr und vorhaben, ihr Engagement zu beenden, weil es einfach ein langfristiges Commitment ist. Und dieses kurzfristige Engagement, das kann man vielleicht eher nochmal dazwischen schieben, als dieses wirklich sehr, sehr regelmäßige.
Was können denn dann aber Organisationen, also die Vereine, die Stiftungen von so einem Großereignis über professionelles Freiwilligenmanagement lernen? Gibt es da irgendetwas, was die mitnehmen können daraus?
Ja, ich denke schon. Also man muss natürlich mitdenken, dass der Eurovision Song Contest ist natürlich ein großer Event. Da steckt Man and Woman Power dahinter. Wir haben uns speziell da auch nochmal die Kommunikation angeguckt. Und ich glaube, was sich auch kleinere Organisationen so abschauen könnten, ist wirklich eine ganz, ganz klare Kommunikation. Weil Freiwillige brauchen eindeutige Aufgaben, und so dass die eben eine klare Erwartungshaltung auch entwickeln können. Und dieses Gefühl auch, warum machen sie das? Ne? Also warum ihre Arbeit zählt? Das hat viel mit, das wäre so mein zweiter Punkt, auch Wertschätzung zu tun. Ne? Also bei Großevents passiert das oft. Ne? Also da gibt's irgendwie T-Shirts und da gibt's vielleicht einen schön gestalteten Raum, den man zu Pausen benutzen kann mit einem Tischkicker und so weiter. Und das geht, glaube ich, oft unter im Vereinsalltag, wo man quasi die wöchentliche Routine managen muss. Aber sich da auch nochmal Zeit zu nehmen, wie kann man Wertschätzung auch gestalten, ist, glaube ich, wichtig. Und dann denke ich, große Events haben natürlich professionelle Strukturen. Ne? Also die haben vielleicht Schulungen, die haben Koordinatoren. Das ESC-Event hatte 2 Kick-Off-Veranstaltungen, ne? Wo wirklich alle nochmal zusammenkamen und ihre Informationen bekommen haben. Das ist natürlich für auch kleine Organisationen oft eine Kapazitätsfrage. Ne? Also wenn ich eine Organisation habe, die komplett ehrenamtlich getragen ist, dann muss halt auch eine ehrenamtliche Person das auch noch mitmachen. Ne? Und das ist eine zusätzliche Belastung dann. Ne? Und hat oft ja auch nochmal was mit eher einer anderen Planung zu tun, eher muss man sich nochmal überlegen, das ist was Strategischeres, ne? Ja. Und das geht ja im operativen Alltag oft unter.
Das bedeutet aber schon, dass diese alte Weisheit bzw. Erkenntnis aus der Forschung sich da auch bestätigt, dass ich eigentlich im Idealfall professionelle Strukturen habe, die sich vor allem um die Ehrenamtlichen kümmern und um das, die Organisation des ehrenamtlichen Managements und um die Kultur da drumherum, dass das eben auch eine wichtige Rolle spielt und dass man das eigentlich, glaube ich, nicht verkennen darf. Ne?
Ja, total. Also wenn es da eine Struktur gibt, das ist natürlich super. Mhm. Ich habe das ja selber gehört. Ich höre ja auch euren Podcast. ich habe neulich in die Folge mit der Kollegin vom Olympischen Sport Und, das habe ich richtig, ne? Und die hat ja auch erzählt, sie haben nur so eine Rolle, wo sie quasi die lokalen Organisationen auch unterstützen. Und das passiert aber halt nicht in jedem Kontexten. Ja. Ne? Nicht überall gibt es so einen Dachverband, der sowas leisten kann. Ne? Und das ist dann eben schwierig, solche Informationen, auch Handreichungen oder wie kann man es denn in der Praxis gut machen. Viele Organisationen machen es auch intuitiv. Ne? Also ne, es gibt ja irgendwie Dankeschön-Feste, Grillfeste und so weiter. Ne? Also das schon, dass das passiert. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, wie wichtig, wie viel gute Arbeit da schon läuft. Ne?
Jetzt hast du im Vorgespräch angedeutet, dass du künftig stärker zu Non-Profit-Governance auch forschen willst. Also nicht nur die Ehrenamtlichen quasi, wie gewinnt man die, sondern wie gewinnt man Ehrenamtliche für Vorstandsarbeit? Hast du da Tipps für die Hörer? Was können Vereine tun, um Vorstandsposten leichter besetzt zu bekommen?
Ja, also das ist wirklich ein neues Thema für mich. Seit ich wieder in Deutschland bin, das ist ein bisschen mehr als 3 Jahre, und auch so lokal versuche, mich so zu vernetzen, höre ich das aus unterschiedlichen Kontexten, sowohl aus dem Bereich Bürgerstiftung, aus dem Deutschen Roten Kreuz oder auch aus dem Sportbereich, dass es einfach da Schwierigkeiten gibt. Ne? Und wie ihr ja auch aus eurer Arbeit wisst, ist es ohnehin schon schwierig, Ehrenamtliche für, sage ich mal, normale Rollen zu gewinnen, und Vorstandsrollen, da ist es eben besonders schwierig, weil natürlich Vorstände nochmal eine, sag ich mal, eine verantwortungsvolle Position haben oder eine Rolle haben in den Organisationen. Die Krux ist eben, dass Vereine ohne einen besetzten Vorstand eigentlich nicht handlungsfähig ist. Ne? Also es gibt die Struktur nicht her. Jeder Verein in Deutschland braucht zwei Dinge, eine Satzung und einen Vorstand. Und wir sehen auch aus den Civitz-Daten, dass das aus dem Sport 17% der Organisationen eben selber sagen, nicht genügend Ehrenamtliche für diese Leitungsposition zu finden. Viktoria, du wolltest gerne Tipps von mir. Mhm. Vielleicht müsst ihr mich in ein paar Jahren nochmal einladen, weil das ist wirklich ein neues Forschungsprogramm, was ich jetzt starten will. Und ich hoffe, dass ich dann mit handfesten Tipps irgendwann nochmal kommen
kann. Sind wir gespannt. Da sprechen wir uns wieder, weil ich glaube, dass viele Vereine freuen sich über diese Tipps, glaube ich.
Genau, nochmal zurück zu den Hauptamtlichen. Die Zahl ist ja doch relativ beeindruckend, dass 3,7 Millionen Beschäftigte in Deutschland in der Zivilgesellschaft arbeiten. Wir haben ja schon mit der Generalsekretärin des Caritasverbandes auch gesprochen, wo sich dann herausstellt, das ist der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland. Ne? Das ist ja schon volkswirtschaftlich auch relevant. Warum behandeln wir diesen Bereich dann politisch oft eher wie so ein Förderprojekt und nicht wie so ein Wirtschaftssektor? Irgendwelche Ideen?
Ja, einige. Also ich glaube, das hat so ein bisschen mehrere Ursachen. Also einmal ist es so, dass der Sektor an sich, also könnt ihr mal gucken, beim Statistischen Bundesamt, der taucht nicht als separater Wirtschaftssektor auf. Und das ist natürlich ein Problem, wenn wir hier, wie du sagst, 3,7 Millionen Beschäftigte haben, die sich aber auf unterschiedliche Branchen wie Gesundheit, Bildung oder Soziales verteilen, wissen wir gar nicht, wie groß ist denn das, was wir unter Non-Profit-Sektor verstehen eigentlich. Das muss man sich dann zusammenklauben, so ein bisschen. Zum anderen gibt es natürlich diese tief verwurzelte Vorstellung, dass richtige Wirtschaft muss Gewinne machen. Ne? Also richtige Wirtschaft ist gewinnorientiert und alles andere ist dann eben nur gefördert. Und man vergisst dabei oft, dass die großen Organisationen im Non-Profit-Sektor eigentlich erhebliche Summen erwirtschaften. 73% aller Beschäftigten arbeiten nämlich in Organisationen, die über 1 Million Jahreseinkommen haben. Also denkt einfach an die Krankenhäuser oder Einrichtungen in den Wohlfahrtsverbänden. Das ist dann in dem Fall kein Hobby, das ist eine sehr echte wirtschaftliche Realität. Aber wenn der Sektor eben durch diese Brille von Förderung betrachtet wird, und da sprechen wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr drüber, dann unterschätzen wir eben die arbeitsmarktpolitische Wirkung auch.
In unserem Vorgespräch hast du ein Bild benutzt, das ich ganz wichtig finde hier nochmal. Bei all den Zahlen, die du jetzt gesagt hast, ist aber am Ende ja doch so, dass der Sektor volkswirtschaftlich faktisch unsichtbar ist.
Ja, also ich wenn ich mit meinen Studierenden im Non-Profit-Management in der ersten Vorlesung stehe und dann nochmal erzähle, wir versuchen jetzt mal die Daten zusammenzufinden, das ist schon schwierig. Ne? Mhm. Also die gibt's wirklich so nicht, die muss man sich zusammensuchen.
Ja. Aber würde man es dann überhaupt volkswirtschaftlich merken, wenn im Non-Profit-Bereich, also in der Zivilgesellschaft, auf einen Schlag viele Stellen wegfallen?
Ja, total. Also also wir sehen generell, auch wenn die Zahlenlage schwach oder schlecht ist, wir sehen schon, dass es generell ein Wachstum gibt in dem Sektor. Ne? Also die letzten Zahlen habt ihr ja genannt, 3,7 Millionen. Wenn Stellen plötzlich wegfallen, dann betrifft es viele Bereiche einfach unmittelbar. Ne? Also Bildung, Soziales, Gesundheit. Also alle Bereiche, wo auch der Staat auf eine Leistungserbringung durch Non-Profit-Organisation angewiesen ist. Also denkt an Kindertagesstätten, Pflegeeinrichtungen, Beratungsstellen, Bildungsträger. Das fängt an mit der kleinen Musikschule, die Volkshochschulen. Das wäre alles betroffen. Und wenn dort Stellen wegfallen, dann und sich das natürlich subsumiert, dann sehen wir das auch in den Daten und das hat dann arbeitsmarktpolitische Konsequenzen. Weil der Staat kann nämlich all diese Leistungen eben nicht einfach selber übernehmen. Und der private Sektor, der wird es eben nur dort tun, wo es auch Profite potenziell gibt. Und das gibt es nicht so ganz oft in unserem Bereich.
Schauen wir uns doch mal ein ganz konkretes Beispiel an. Das staatliche Förderprogramm Demokratie Leben steht vor einer Neuausrichtung. Und jetzt fallen Ende des Jahres Stellen weg. Projekte laufen aus, Verträge enden. Und dann ist jetzt die Frage, unterschätzen wir da die Auswirkungen oder ist es eine normale Marktanpassung, wie sie halt so vorkommt?
Ja, also ich denke schon, dass das Risiko einer Unterschätzung sehr, sehr groß ist. Also das Programm läuft ja auf dem Papier weiter. Wie du sagst, es wird inhaltlich nochmal anders ausgerichtet. Im Raum stehen 200 Projekte, die Ende des Jahres auslaufen sollen. Und all diese Projekte wurden über Jahre hinweg Strukturen aufgebaut. Ne? Also Personal wurde eingestellt, Netzwerke wurden aufgebaut. Da wurde Expertise akkumuliert, ne? Mit Leuten im Kontakt vor Ort. Strukturen einfach auch aufgebaut. Und wenn diese Strukturen wegfallen, dann ist es eben keine normale Marktanpassung, wie es auch manchmal dargestellt wird, weil der Non-Profit-Sektor eben nicht nach so einer klassischen Marktlogik funktioniert. Wir können nicht einfach ein anderes Produkt anbieten. Ne? Wenn ein Verein eben Demokratiebildung macht in einer strukturschwachen Region und dann die Förderung wegfällt, was ist denn dann das andere Produkt, was angeboten wird? Ne? Also wenn die Förderung ausfällt, dann ist es halt auch total schwer, eine alternative Finanzierung aufzubauen durch Spenden oder Sponsoring zum Beispiel, weil manche Tätigkeiten, vor allem in der Demokratiebildung, sind vielleicht auch nicht so attraktiv für potenzielle Sponsoring-Partner, muss man auch nochmal ehrlich sagen. Das ist wichtige Arbeit, die da passiert und die braucht eigentlich eine Unterstützung durch den Staat. Und dann ist es natürlich so, wenn einmal Infrastruktur wegfällt, dann lässt sie sich nicht einfach wieder aufbauen, ne? Also weil dann geht Vertrauen verloren, dann werden Netzwerke einfach unterbrochen und verfallen dann, wenn sich da niemand mehr drum kümmern kann. Also all das, was da potenziell jetzt wegfällt, das ist über Jahre gewachsen und das würde man dann schon merken in den ganzen Gemeinden und vor Ort.
Was passiert denn dann da im Arbeitsmarkt? Wo gehen denn dann diese Leute hin? Also gibt es da zu Untersuchungen und gibt es dann im privaten oder auch im staatlichen Sektor Bedarf für diese Profile von diesen Menschen?
Ja, ist eine wichtige Frage, die wir natürlich empirisch noch nicht ausreichend untersucht haben. Also was wir wissen ist schon, dass Menschen, die im Non-Profit-Sektor arbeiten, sehr, sehr spezialisierte Kompetenzen mitbringen. Also in der politischen Bildung, in der Präventionsarbeit, vielleicht auch in der interkulturellen Kommunikation, Community-Arbeit. Und für diese Profile gibt es halt im privaten Sektor nur begrenzt eine Nachfrage, weil dort werden andere Kompetenzen gefragt. Ich denke schon, dass manche in den öffentlichen Dienst wechseln können oder werden, manche vielleicht auch in andere Non-Profit-Organisationen, sofern es dort Stellen gibt. Aber ein Teil solcher befristet angelegten Stellen wird der Sektor eben verlieren und das bedeutet dann eben einen Verlust von aufgebauter Expertise und die lässt sich einfach nicht schnell kompensieren.
Was macht das mit den Mitarbeitenden, wenn so eine Organisation politisch in Frage gestellt wird? Beziehungsweise wenn ihre Arbeit öffentlich delegitimiert wird. Was macht das mit den Menschen? Gibt es da Erkenntnisse dazu?
Ja, da gibt es schon einiges an Erkenntnissen dazu. Also wenn die eigene Arbeit quasi öffentlich in Frage gestellt wird oder vielleicht auch so sogar delegitimiert wird, dann wirkt es wirklich auf mehreren Ebenen. Natürlich kraft es erstmal die eigene Person an, die eigene berufliche Identität. Weil Menschen, die sich im Non-Profit-Sektor beschäftigen und sich mit Dingen wie Demokratiebildung, Präventionsarbeit oder auch Gerechtigkeitsarbeit auseinandersetzen, die definieren sich eben sehr, sehr stark über den Sinn ihrer Tätigkeit. Und wenn dann diese Sinnhaftigkeit öffentlich angezweifelt wird, dann kann das zu Verunsicherung führen, ne? Also dass man sich dann selber in Frage stellt. Und dann kommt es auch zu einer ganz, ganz praktischen Dimension, ne? Also ist mein Arbeitsplatz noch sicher? Was mache ich denn eigentlich, wenn meine Stelle nicht verlängert wird? Man sorgt sich vielleicht auch um die KollegInnen und hat dieses Gefühl, dass die eigene Expertise, die man hat, aber eben nicht mehr politisch gewünscht wird. Und das kann eben dann zu Rückzug führen. Man kann sich gegebenenfalls selbst zensieren oder es kann auch zu Erschöpfung und Burnout führen.
Und also das heißt, diese dauerhafte Unsicherheit führt zur Erschöpfung, aber wenn man mal sowas Positives reinbringen würde, kann die auch mobilisieren?
Ja, ich glaube, dass beides so ein bisschen möglich ist, überlappend oder gleichzeitig laufen. Also kurzfristig glaube ich schon, dass so eine externe Bedrohung enorm mobilisieren kann. Ne? Also wir sehen schon, dass Organisationen sich irgendwie zusammentun, wenn sie unter Druck stehen, ne? Dass sie sich solidarisieren und da auch gemeinsam den Wert der Arbeit, der Mission, der Organisation hervorheben, um dem auch mehr Gewicht und Außenwirkung zu geben. Aber so eine Mobilisierung hat natürlich ihre Grenzen, weil die natürlich von den Menschen, die in den Organisationen arbeiten, getragen wird. Und da denke ich schon, dass das eben nicht langfristig haltbar ist oder durchzuhalten ist, weil die Leute dann natürlich auch selber gucken müssen, wie geht's mit mir weiter. Ne? Wenn jetzt wirklich eine Förderung ausläuft, versucht man wirklich vielleicht auch selber seine Schäfchen ins Trockene zu bekommen und zu sagen, okay, dass ich mich selber weiter auf sicheren Bahnen sehe und hier nicht meine Existenz verliere. Und dann würden wir in so einem Fall genau zu einem Zeitpunkt Menschen verlieren, die wir eigentlich am dringendsten brauchen, diejenigen, die sehr, sehr engagiert sind und viele Kompetenzen haben.
Jetzt bist du ja Professorin für Non-Profit-Management. Jetzt hören wir immer ganz oft, NGOs sind ineffizient, Unternehmen könnten das alles viel besser. Was sagst du dazu?
Ja, den Satz, den höre ich häufiger. Und ich glaube, der beruht auf so einem Missverständnis, weil natürlich müssen Non-Profit-Organisationen auch effizient sein und effektiv, weil das sind Organisationen, sonst können die nicht existieren. Ne? Aber es ist nicht die einzige Logik, die in Non-Profit-Organisationen vorherrscht, weil wir versuchen in diesem Kontext eben nicht nur oder nicht Gewinn zu maximieren, sondern eben Wirkung zu maximieren. Und das lässt sich ganz, ganz oft nicht an einfachen Kennzahlen messen. Ne? Also was ist denn der Output eines Präventionsprogramms gegen Rechtsextremismus? Ist es ein Jugendlicher, der nicht radikalisiert wird? Wie messen wir das? Und es wird ein großer Fokus auf Wirkungsmessung gelegt und das wird auch immer besser, aber es ist einfach im Non-Profit-Kontext schwieriger, Dinge zu messen und auch nachhalten zu können. Wenn Unternehmen, sag ich mal, es besser machen können, warum tun sie es dann nicht? Also wir sehen eben in manchen Bereichen keine privatwirtschaftlichen Organisationen, die sich engagieren, weil, sagen wir mal ehrlich, viele Aufgaben, in denen Non-Profit-Organisationen tätig sind, die sind einfach nicht rentabel am Markt. Es gibt keinen Markt für Obdachlosenberatung oder für Demokratiebildung. Der Non-Profit-Sektor, und das wissen wir aus der Theorie, das muss ich jetzt als Professorin auch nochmal sagen, der Non-Profit-Sektor, der entsteht eben da, wo Markt und Staat einfach Lücken hinterlassen und versucht, diese Lücken da zu schließen.
Die Non-Profits, die arbeiten auch anders als privatwirtschaftliche Unternehmen, oder?
Ja, total. Also in Non-Profit-Organisationen gibt es ein sogenanntes Gewinnausschüttungsverbot. Das bedeutet, dass alle Gewinne, die erwirtschaftet werden, das habe ich ja schon gesagt, Organisationen müssen auch effizient und effektiv arbeiten, die müssen in die Mission zurück, also in die eigene Arbeit reinvestiert werden. Und das verändert die Steuerungslogik der Organisationen. Hinzu kommt das, und das haben wir schon gehört, dass oft Non-Profit-Organisationen in sogenannten hybriden Strukturen arbeiten. Ne? Hauptamt arbeitet neben Ehrenamt. Ne? Und dann kann man sich schon vorstellen, wenn Haupt- und Ehrenamtliche zusammenarbeiten, dass es da auch nochmal andere Führungsansätze geben muss. Ne? Außerdem gibt es unterschiedliche Stakeholder, die Non-Profit-Organisationen mit, sag ich mal, einbeziehen müssen in ihre Arbeit. Ne? Also da gibt's natürlich die internen, die wir schon erwähnt haben, aber es gibt Fördergeber, SpenderInnen, die quasi mitbedacht werden müssen im täglichen Tun. Und das ist generell schon nochmal komplex. Das macht es nicht unspannend.
Wie verhindert man dann, dass Idealismus professionelle Strukturen ersetzt, statt sie zu ergänzen?
Ja, also ich glaube.
Einfache Frage.
Ja, sehr gut. Also ich glaube, man sollte beides nicht so als Widerspruch begreifen, ne? Weil Idealismus ist schon ein Motor des Ganzen, aber der Motor braucht ein Fahrwerk. Ne? Also wir brauchen professionelles Personalmanagement, wir brauchen klare Zuständigkeiten, wir brauchen eine faire Vergütung und wir brauchen auch eine strategische Planung. Ne? Also das sind, glaube ich, keine Gegenteile der Mission, sondern einfach Voraussetzungen, dass man gut ins Tun kommen kann und diese Mission dann auch erreichen kann. Also ich glaube, dass diese Professionalisierung Werteorientierung nicht ausschließt, sondern sie im Gegensatz eigentlich eher tragfähig macht.
Was macht denn gute Führung im Non-Profit-Sektor aus oder in der Zivilgesellschaft?
Ja, alles einfache Fragen?
Ja,
genau. Also ich glaube, gute Führung im Non-Profit-Sektor zeichnet sich dadurch aus, dass wir diese intrinsische Motivation einfach fördern, ohne diese auszubeuten. Also diese Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen Mitarbeitende und auch Ehrenamtliche ihre Werte leben können, weil Ehrenamtliche sind natürlich auch da. Und dazu gehört eine gute Kommunikation, Entscheidungsprozesse, die Menschen im Haupt- und Ehrenamt mit einbeziehen und auch die Fähigkeit, in einem doch sehr komplexen Umfeld zu arbeiten. Ne? Also Führungskräfte im Non-Profit-Bereich, die managen eben Hauptamtliche und Ehrenamtliche und haben dazu noch ihre ehrenamtlichen Vorstände, die als eigene Zielgruppe nochmal mit angeschaut werden müssen. Und das erfordert eigentlich ein relativ breites Spektrum an Kompetenzen, was wir sonst in herkömmlichen Managementstudium vielleicht nicht gegebenenfalls finden.
Komplizierter zu sein dann als die normale Wirtschaft,
ja, also in Anführungsstrichen. Schon. Aber es macht es auch spannend.
Ja. Du vergleichst in deiner Arbeit Deutschland und die Vereinigten Staaten, hast an der University of Pennsylvania promoviert. Ist der amerikanische Non-Profit-Sektor unternehmerischer?
Oder ist der deutsche Sektor viel stärker abhängig vom Staat, die deutsche Zivilgesellschaft?
Klar, wenn man einfach drauf guckt, die Sektoren sind unterschiedlich. Mhm. Ne? Also das wissen wir vom Gefühl, aber auch wenn man von der Theorie und von der Forschung her guckt, das sehen wir schon ganz, ganz große Unterschiede. Ne? Also das hat natürlich mit der Finanzierung zu tun. Ne? Wir haben hier das wohlfahrtsstaatliche Prinzip mit dem Subsidiaritätsprinzip und das gibt's eigentlich, das Pendant dazu gibt's eigentlich in den USA so nicht. Ne? Also wir haben ein ganz klares festgelegtes System, dass die freie Wohlfahrtspflege hier Rollen des Staates übernimmt. Und in den USA gibt es halt kein Pendant. Da ist es eher so, dass viel aus der Tradition der privaten Philanthropie kommt. Und das schlägt sich dann natürlich wieder im Denken der Organisation. Ne? Also da ist ein großer Fokus auf Fundraising, auch auf Earned Income. Ne? Also wirtschaftliche Geschäftsbetriebe sind ganz wichtig. Social Enterprise ist da auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und diese Unterschiede, die sind, glaube ich, einfach traditionell gewachsen. Also es hat was mit der Regierung zu tun, wie viel Gelder fließen im Non-Profit-Sektor.
Und wer ist dann denn resilienter in so einer Krisenzeit? Gibt es da irgendwie Untersuchungen dazu? Ist das dann so ein eher privat finanzierter dritter Sektor oder ist das ein eher so staatlich finanzierter dritter Sektor? Oder kann man das gar nicht so genau sagen?
Ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Krise an. Ja. Ne? Also wenn es eine Wirtschaftskrise ist, der dann vielleicht die privaten Spenden einbrechen lässt, dann sind Organisationen, die stärker öffentliche Mittel beziehen, einfach besser aufgestellt. Aber wenn ein Staat seine Förderpolitik ändert, wie wir es gerade natürlich in den USA sehen, und in Teilen natürlich auch hier in Deutschland, dann sind natürlich die staatsabhängigen Organisationen ein bisschen verwundbarer. Generell würde ich schon sagen, dass der Non-Profit-Sektor in den USA eine höhere Anpassungsfähigkeit hat, einfach weil die es gewohnt sind. Ne? Also es ist gewohnt sind, sich, sag ich mal, sehr, sehr divers zu finanzieren und einfach generell geringere öffentliche Mittel haben. Die Diversifizierung ist allerdings kein Allheilmittel. Also wir sehen schon im US-Kontext, dass aktuell unter einem hohen politischen Druck einfach Spendenströme einbrechen und geraten halt viele Non-Profit-Organisationen gerade unter Druck und fragen sich, wie kann es weitergehen?
Wenn ich mir so anschaue, was du so alles forschst, was du so machst, dann stelle ich fest, dass du immer stärker in Deutschland forschst. Was ist denn dafür der Grund? Also spielt da die aktuelle Entwicklung in Amerika eine Rolle?
Also es hat natürlich damit zu tun, ich bin nach 12 Jahren USA nach Deutschland gekommen, bin jetzt 3,5 Jahre hier und in meiner Forschung habe ich die Haltung, dass ich mit den Organisationen, mit denen ich arbeite, immer auch was zurückgeben will. Ne? Und ihr seht, auch bei mir ist die intrinsische Motivation da und habe einfach ein starkes Verständnis von Partnerschaft und auch Übersetzung von Forschung in die Realität, ne? In Praxiswissen. Und einfach pragmatisch aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt hier bin, gibt es vor Ort auch ganz viele Organisationen, die gesagt haben, Mensch, wie schön, dass wir dich haben und können wir nicht was machen. Ne? Und das ist natürlich einmal so ein Pull-Faktor und dann gibt es natürlich den Push-Faktor im Kontext der USA. Sehe ich natürlich auch, dass viele der laufenden Forschungsprojekte, die ich noch habe, dass es da einfach zunehmend schwieriger wird, die Forschung durchzuführen. Das hängt nicht damit zusammen, dass ich jetzt hier physisch bin, weil ich viele Kooperationen habe, wo wir auch in Zeiten der Covid-Pandemie nicht vor Ort waren, sondern da ging alles über Zoom. Aber es wird dort jetzt einfach zunehmend schwieriger, die Forschung umzusetzen, weil ich in einem Projekt, gucken wir uns Racial Justice an. Und das ist natürlich, wird mittlerweile leider im Kontext der USA eher kontrovers diskutiert. Und das hat auch so ein bisschen damit dazu geführt, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich hier und jetzt fokussiere ich mich auf Dinge, die ich auch hier gut umsetzen kann.
Mhm. Ja, du hast gesagt, die Mails, die du mit deinen amerikanischen Kollegen austauscht, oder du tauschst keine E-Mails mehr aus, gell? Und die Zoom-Räume sind auch Freiburger Zoom-Räume, ja? Also du kommunizierst anders.
Ja, also wir haben uns relativ früh 2025 dazu entschieden, eigentlich nur noch über geschützte Kommunikationskanäle zu kommunizieren. Vor allem in diesem Kontext des Projektes, was ich schon angesprochen habe zum Thema Racial Justice. Das hat auch damit zu tun, dass alle E-Mails von ProfessorInnen an öffentlichen Universitäten können eingesehen werden über das Freedom of Information Act. Und wenn dann ein Projekt, was, sage ich mal, vor ein paar Jahren noch nicht kontrovers war, jetzt plötzlich kontrovers wird, hat das schon auch mit einem gewissen Schutz der KollegInnen, die involviert sind in diesem Projekt, zu tun, weil die natürlich auch alle teilweise nicht sichere Arbeitsplätze haben. Ne? Und deswegen machen wir unsere Kommunikation über Signal und haben auch wirklich alle Zoom-Meetings über meinen Zoom-Raum, der unter europäischen Datenschutzrichtlinien auch läuft. Ja, das ist
Weil die Kolleginnen Angst haben, dass dann Fördermittel gestrichen werden könnten, wenn da mal was angeschaut wird. Also das hat richtig Folgen für die.
Wir können auch teilweise nicht nachvollziehen, was also die Zoom USA, auch wenn wir nicht aufzeichnen, darf die Daten anders speichern wie Zoom, was unter europäischen Richtlinien agiert. Mhm. Und und da einfach auch die Kolleginnen zu schützen. Ja, genau.
So, ein Aspekt so von Freiheit der Forschung, ne? Also wie frei kann man eigentlich sein? Aber hat das denn neben der Forschungsseite, siehst du denn auch eine Veränderung mit Blick auf die NGOs? Also sind die noch bereit, in den USA dann auch mit euch Forschung zu machen?
Ja, ich kann jetzt natürlich nicht über alle sprechen, aber ich habe schon ein Praxisbeispiel, wo wir auch früh in 25 mit Organisationen, mit denen wir schon lange zusammengearbeitet haben im Bereich Community Foundations, das ist ein Pendant zur Bürgerstiftung, das sollten wir eigentlich über unser Racial Justice Projekt berichten auf einer Konferenz. Und da wurden wir ausgeladen. Also die haben die Konferenz umstrukturiert und die war lediglich intern und keine Forschenden wurden mehr eingeladen. Das kann man verstehen. Also ich kann das nachvollziehen, weil einfach vor allem früh in 25 eine große Unsicherheit war. Um dann zu sagen, okay, wir fokussieren uns erstmal intern. Wir haben andere Möglichkeiten, unsere Ergebnisse zu teilen, tun das jetzt aber auch bewusst weniger im öffentlichen Raum.
Das bedeutet aber am Ende, dass du erlebst, dass eben diese politischen Rahmenbedingungen für Zivilgesellschaft am Ende eben nicht nur die Zivilgesellschaft selber beeinflussen, sondern eigentlich auch die Forschung über diese.
Ja, und vor allem genau dann, wenn es eigentlich so wichtig wäre, also weiterhin mit den Organisationen im Kontakt zu bleiben. Und da merken wir schon, dass so dieses Gefühl on the record zu gehen, also wirklich auch in einem offiziellen Interview oder mit einem offiziellen Fragebogen, dass da es eine große Vorsicht einfach gibt. Ne? Und das natürlich in einem Moment, wo man eigentlich viel, viel eher wissen wollte und auch sollte, was passiert da gerade, ne? Und wie gehen die Organisationen damit um und was sind nächste Schritte, ne? Und da kommen wir nicht immer so gut dran, ne? Leider.
Ja, das ist wirklich bedauerlich.
Was hat denn dich an diesem Forschungsfeld festgehalten?
Am Non-Profit-Forschungsfeld allgemein? Ja, also ganz oft ist es ja so, dass so eigene Erfahrungen mit eine Rolle spielen. Ne? Und also ich bin in der Non-Profit-Forschung gelandet, weil ich selber über mehrere Jahre als Sozialpädagogin in einem Jugendverband gearbeitet habe. Ich war Jugendbildungsreferentin und bin auch sehr, sehr idealistisch mit hoher Motivation gestartet und bin so ein bisschen an den weniger professionalisierten Strukturen gescheitert. Also hatte hohe Erwartungen, wurde dann enttäuscht. das dann auch zu meinem Masterarbeitsthema gemacht und habe so ein bisschen analysiert, geht es nur mir so oder auch anderen und bin dann wirklich reingerutscht in die Forschung. Das hat mich dann so richtig gepackt. Also diese Frage, wie können Non-Profit-Organisationen denn nicht nur Menschen anziehen, sondern auch langfristig halten und deswegen halt auch der Fokus auf Personalmanagement.
Okay, also können wir sicher sein, es kommen die Ergebnisse, die wir jetzt warten. Wenn du jetzt in einem Satz sagen müsstest, was unterschätzen wir denn derzeit am Non-Profit-Sektor?
Ja, also ich glaube, wir unterschätzen, dass der Non-Profit-Sektor eben nicht ein Sahnehäubchen auf einem funktionierenden Staat ist, sondern ein tragendes Element mit dessen, was der Non-Profit-Sektor tut in der in der Gesellschaft, in und für die Gesellschaft. Und wenn wir dieses Element schwächen, dann merken wir es vielleicht erst, wenn es zu spät ist.
Und jetzt kommt noch so meine traditionelle Abschlussfrage. Wann bist du denn das erste Mal mit Zivilgesellschaft in Berührung gekommen?
Ich war früher Ministrantin, ja, in der katholischen Kirche sozialisiert und in dieser kirchlichen Jugendarbeit halt irgendwie aufgewachsen mit Gruppenstunden und das jährliche Fest mit organisiert und so weiter. Genau, das waren so meine Anfänge erst im Ort und dann auch überregional später im Austausch mit anderen.
Super, danke dir.
Vielen Dank. Jetzt haben wir zum Schluss, Michael, wieder unsere Argumentationshilfen. 3 Sätze, die man in dieser Debatte häufig hört und die wir jetzt sortieren wollen. Und der erste ist, NGOs sind ineffizient, Unternehmen können das besser.
Nonprofits arbeiten unter anderen Zielvorgaben, haben wir heute gelernt. Sie maximieren nicht Gewinn, sondern Wirkung. Effizienz misst sich hier nicht nur finanziell, sondern eben auch gesellschaftlich.
Wenn Fördermittel gekürzt werden, ist das eben Marktbereinigung.
Dann haben wir jetzt heute auf jeden Fall gelernt, dass das nicht so ganz stimmt. Non-Profit-Arbeit folgt keiner klassischen Marktlogik. Wenn Stellen im Bereich Demokratie, Prävention oder Bildung wegfallen, verschwindet nicht nur ein Produkt, sondern es verschwindet gesellschaftliche Infrastruktur.
Und wer für NGOs arbeitet, macht das aus Idealismus. Das ist privat.
Idealismus ist ja kein Hobby, sondern ein arbeitsmarktlicher Faktor. Millionen Menschen entscheiden sich bewusst für diesen Sektor und es sind wirklich Millionen Menschen. Ihre Motivation stabilisiert Organisationen, aber sie braucht verlässliche Rahmenbedingungen.
Vielen Dank an Professor Dr. Marlene Walk von der Uni Freiburg.
Dankeschön.
Ja, super, dass ich hier sein durfte. Danke.
Heute ging es um Menschen, um Motivation, um Sinn. Das hat mir echt gut gefallen, Michael.
Ja, wenn Stellen im Non-Profit-Sektor wegfallen, ist das keine abstrakte Budgetfrage. Es betrifft Arbeitsplätze, Kompetenzen und langfristig auch gesellschaftliche Stabilität. Ich kann das nur bestätigen durch die vielen, vielen Anfragen, die ich im Moment bei der Arbeit bekomme, wie man anderes Fundraising machen kann, wie man anderes Geld mobilisieren kann, weil an so vielen Stellen im Moment staatliche Förderung auch wegfällt.
Vielleicht sollten wir aufhören, diesen Bereich nur als Kostenstelle zu betrachten und anfangen, ihn als Infrastruktur zu begreifen. Was meint ihr, liebe Hörer?
Genau, wir freuen uns wie immer über Feedback, Kommentare, Rückmeldungen, Ergänzungen, Debatten auf unserer LinkedIn-Seite etc. pp.
Genau, liked uns, kommentiert uns, helft uns, diesen Podcast bekannter zu machen, damit Zivilgesellschaft nicht länger ein Buch mit 7 Siegeln ist. Bis zur nächsten Folge der NGO-Debatte.
Denn sie geht uns alle an.
Das war die NGO-Debatte, ein Podcast der Mäzenata-Stiftung und Wider Sense. Redaktion und Konzept: Michael Seberich und Viktoria Strachwitz. Gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung, der Schöpflin-Stiftung und der Kurt- und Maria-Dohle-Stiftung.